Wir fahren weiter in den Psalmen und zwar lesen wir miteinander den Psalm 33. Jubelt, ihr Gerechten, über den Herrn. Den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnsaitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Denn richtig ist das Wort des Herrn, und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Rechtsspruch. Die Erde ist voll von der Gnade des Herrn. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Wall, legt im Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, dass er ihre Seele vom Tod rette und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf den Herrn. Unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich harren. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses Wort, hab Dank, dass du zu uns sprichst in deinem Wort, dass du uns Wegweisung gibst. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen und unser Verständnis jetzt öffnest, dass wir wirklich sehen und verstehen können, was du uns hier sagst. Und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm, deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Zu Beginn einmal eine Frage. Wie würdest du deine Beziehung zu Gott beschreiben? Was macht diese Beziehung aus, die du zu Gott hast? Was charakterisiert sie? Ist es Liebe? Oder besteht deine Gottesbeziehung darin, dass du Dinge tust, die ein Christ nach deiner Meinung nach tun sollte? Die Bibel lesen, beten, für dich beten, für andere beten. Ich kenne selber Zeiten, in denen ich einfach diese Dinge tue. Dass ich in meiner Bibel lese, dass ich bete für die Leute, die ich mir aufgeschrieben habe. Und das ohne große Begeisterung dafür. Oder ohne, dass ich wirklich Freude daran verspüre. Ich tue es einfach, wie aus Pflicht. Weil ich weiß, das ist gut. Und das soll man als Christ so tun. Das gefällt Gott. Ich kann ja nicht nur dann meine Bibel lesen oder nur dann Gottes Wort hören, wenn ich so eine echte Sehnsucht danach verspüre. Sonst würde ich an vielen Tagen gar nicht lesen und nicht beten. Wenn ich das nur tun würde, wenn mir so richtig die Freude dazu da ist. Aber dennoch, die Bibel fordert uns an vielen Stellen direkt dazu auf, uns zu freuen am Herrn, Gott zu lieben. Der Herr Jesus sagte sogar, dass es die Hauptsache unseres Lebens ist, dass wir Gott lieben. Nicht, dass wir christliche Dinge tun und fromme Dinge tun, vor allem, sondern die Hauptsache ist es, im Christenleben Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Und daraus folgt dann, dass wir den Nächsten lieben, im gleichen Maß, wie wir uns selbst schon lieben. Wie können wir das tun? Wie können wir das tun? Wir können ja nicht einfach so in uns einen Schalter umdrehen und uns dazu entschließen, so, jetzt liebe ich mal Gott. Wie sollen wir es denn dann tun? Wie können wir Gott lieben? Die Bibel vergleicht unsere Beziehung zu Gott oder unsere Liebe zu Gott oft mit der Liebe der Frau zu ihrem Mann. Die Gemeinde, die Kirche, die Christen, das ist die Braut Christi und sie hat eine Beziehung zu ihrem Erlöser, zu ihrem Gott, wie eine Frau zu ihrem Mann. Warum, so fragen wir uns deshalb, warum und wie liebt denn eine Frau ihren Mann? Wie geht das vor sich? Wie geschieht das? Das Hohelied in der Bibel, das Hohelied ist vielleicht eines der am wenigsten gelesenen Bücher in der Bibel. Viele Leute haben etwas Mühe damit, wie sie das einordnen sollen, wie sollen wir mit diesem Buch denn umgehen, wie sollen wir das verstehen. Das Hohelied gibt uns eine Vorlage dazu, wie diese Liebesbeziehung zwischen der Frau und ihrem Mann, ihrem Bräutigam, gepflegt werden kann und soll. Und das Hohelied zeigt auch, dass die Liebe eine Antwort ist. Die Liebe der Frau zu ihrem Mann ist eine Antwort. Die Liebenden beschreiben die Vorzüge im Hohen Lied, beschreiben die Vorzüge und die guten Eigenschaften des Geliebten. Das tut die Frau, oder? Sie liebt ihren Mann so sehr, weil er ist so wunderbar. Und dann beschreibt sie ihn. Und ebenso können wir Gott lieben, indem wir uns seine Eigenschaften in Erinnerung rufen, seine wunderbaren Eigenschaften. Und so ist die Liebe eine Antwort, die Liebe zu Gott ist eine Antwort auf das, was Gott ist in seinem Wesen und was er für uns ist. Wir halten uns vor Augen, wie wunderbar Gottes Handeln ist, was er tut und wie er es tut und wie er durch sein Tun seine Liebe zu uns ausdrückt. Und genauso hilft uns dieser Psalm dabei, nicht nur dieser, aber dieser in besonderer Weise, hilft uns dabei, Gott zu lieben. Er beschreibt sein wunderbares Handeln und weckt so unsere Liebe zu Gott und fordert uns deshalb auch auf, sozusagen Holz ins Feuer zu werfen, damit es noch heißer brennt. Das Feuer der Liebe zu Gott, das muss genährt werden, indem wir etwas hineintun, was brennt, was es verstärkt. Und der Psalm beginnt mit der Aufforderung, Gott zu preisen, zu loben, über ihn zu jubeln. Und dann gibt er uns Gründe dafür, warum das angebracht ist, warum das richtig ist. In einem zweiten Teil richtet er sich dann auch an die Außenstehenden, an die Nationen, an die, die noch nicht glauben in der Weise, wie die Kirche es tut. Sie werden aufgefordert und eingeladen, Gott zu fürchten. Und auch ihnen werden gute Gründe dafür gezeigt. Und dann im dritten Teil, dann sehen wir noch einmal, wie gut und richtig es ist, unseren Gott zu lieben. Erst im letzten Vers richtet sich dann die Gemeinde direkt an den Herrn und bittet um seine Hilfe zum Leben. Im ersten Teil, wie gesagt, das Lob Gottes in der versammelten Gemeinde, Kirche. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Dieser Psalm ist für die Versammlung der Gemeinde geschrieben. Und es werden hier die angesprochen, die bereits den Herrn erkannt haben und die gekommen sind, ihn anzubeten. Wie sollen sie ihn anbeten? Durch Jubel und Lobgesang. Es wird hier in den meisten Übersetzungen diese alte Ausdrucksweise, es ziemt sich, benutzt. Das bedeutet, es ziemt sich, bedeutet, es gehört sich oder es ist richtig, es ist korrekt so, das zu tun. Für die Gerechten ist es die richtige Weise, Gott anzubeten, indem sie jubeln über ihn. Wenn wir uns die Versammlung vorstellen, diese Versammlung, an die die Worte des Psalms zum ersten Mal gerichtet ist, dann können wir uns vorstellen, dass nicht alle schon mit diesem Jubel im Herzen zum Gottesdienst gekommen sind. Viele sind vielleicht, wie uns das ja oft auch so geht, einfach gekommen, weil es ihre Routine ist, am Sonntag zum Gottesdienst zu kommen. Vielleicht sind gerade auf dem Weg Dinge passiert, worüber sie sich geärgert haben oder frustriert waren. Ich erinnere mich, dass, wie das war bei uns als Familie. Einige von dieser Familie sind hier, die können das vielleicht bestätigen. Als unsere Kinder noch klein waren oder auch als sie schon Teenager waren, da hatten wir oft einen gewaltigen Stress, bevor wir zum Gottesdienst kamen. Direkt vor dem Gottesdienst noch. Da haben wir gestritten, weil nicht alle bereit waren oder es gab ein Chaos. Manchmal noch auf der Fahrt zum Gottesdienst war Streit und Ärger. Und da war nicht die Freude zuvorderst, sondern Ärger und auch Schuldbewusstsein, als wir zum Gottesdienst kamen. Aber jetzt, gleich am Anfang, da fordert der Leiter der Anbetung, fordert die Gemeinde auf, jubelt! Denn für die Gerechten ist es angebracht, es ist passend, es ziemt sich, dass ihr euren Gott jubelnd lobpreist. Die Gerechten, das sind solche Leute, die wissen, ich bin nicht aus mir selbst gerecht. Ich bin nicht ein Gerechter, weil ich zum Gottesdienst komme. Das macht mich nicht zu einem Gerechten, weil ich jetzt hierher komme. Sondern der Herr hat mich durch seine Gnade in Christus zu einem Gerechten gemacht. Und darum komme ich, um ihn anzubeten. Aus Dankbarkeit. Die Liebe zu Gott ist die Antwort der Dankbarkeit. Der Psalmist fordert auf zu jubeln, weil es angebracht ist, weil es passend ist. Und dann geht er weiter und zählt die Gründe dazu auf. Warum ist es passend und richtig? Und die Versammelten könnten fragen, ja, wie kann ich jubeln, wenn ich in meinem Leben, wenn in meinem Leben so vieles daneben läuft? Oder wenn ich so oft über meine eigenen Unzulänglichkeiten stolpere? Die Antwort des Psalms ist, weil wir im Glauben nicht auf uns selbst schauen, sondern auf unseren wunderbaren Gott und seine Eigenschaften und seine Wege. Weil wir in seiner Gnade und Bundestreue den Halt finden, der unser Herz erfreut. Ich komme zum Gottesdienst und zur Anbetung nicht wegen dem, was ich da tue, sondern weil ich da dem wunderbaren Gott begegne, den der Psalm jetzt hier beschreibt. Es heißt, Für die Gerechten ist es passend, dass sie jubeln und Lob singen, denn, das ist die Erklärung, weil es so und so ist. Dieses denn nennt alle die Gründe zu unserem Jubel. Es ist erstens Grund zu großer Freude, dass das Wort des Herrn richtig ist oder aufrecht, könnten wir auch übersetzen, und sein Handeln in Treue geschieht. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Das Wort des Herrn ist richtig, aufrecht und sein Handeln geschieht in Treue. Das gehört zusammen. Das heißt, dass der Herr alles tut, was er sagt und dass er alles hält, was er verspricht. Wir können uns vollkommen auf sein Wort, auf sein Reden und seine Versprechen verlassen. Was er sagt, das geschieht. Was er sagt, das geschieht. Oder das wird geschehen. Der Psalmist führt uns dann dazu das Beispiel der Schöpfung vor Augen, wie das geschah, als Gott sprach und es geschah. Was er sagt, geschieht. Gott sprach und der Himmel und all seine Herrlichkeit war da. Nur durch sein Wort, durch den Hauch seines Mundes. Ich denke immer wieder, je mehr die Astronomen im Weltall entdecken, desto mehr können wir staunen über all das, was da ist. Die Schönheit der Planeten. Ich habe gerade kürzlich neue Bilder vom Jupiter gesehen. Das ist wie ein Gemälde, die Oberfläche des Jupiters. Diese Schönheit, die Jahrtausende verborgen war und jetzt für die Menschen sichtbar geworden ist. Oder denken wir an all diese Ordnung im Universum, die Ordnung der Laufbahnen, der Planeten und Sterne und der Sonne und Sonnen und Galaxien, die Kräfte und die Energien, die da wirken. Das ist alles nach einer bestimmten Ordnung, nach einem Plan so eingerichtet, geschaffen durch das Wort des Herrn. Er sprach und all das war da. Alles hat der Herr nur durch sein Wort geschaffen und er erhält diese Ordnung auch aufrecht durch dasselbe Wort seines Mundes. Psalm 19, Vers 2 sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet das Werk seiner Hände. Und dann die Meere. Wie der Psalm sagt, die Meere und ihre Fluten. Wir können etwas von ihrer gewaltigen Energie erahnen, wenn wir sehen, was diese Tsunamis zum Beispiel anrichten können. Diese gewaltige Macht, die da ist, die auch zerstören kann. Die gewaltige Macht schuf und kontrolliert der Herr nur durch sein Wort. Durch den Hauch seines Mundes. Wenn wir über diese gewaltige Macht der Natur staunen, wie viel mehr sollten wir dann über den staunen und jubeln, der das alles geschaffen hat und der es weiter nach seinem Willen erhält und steuert. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er erhält und kontrolliert alles zu unserem Heil und zu unserem Wohl. Und zu unserer letztendlichen Freude. Auch wenn der erste Eindruck manchmal mehr zermürbend ist und nach Traurigkeit aussieht, wenn wir die Mächte in der Natur sehen, was sie auch anrichten können, oder wie manche Dinge in unserem Leben eben nicht so laufen, dass wir direkt sofort darüber jubeln können. Wir wissen, dass den Seinen, denen, die Gott lieben, die er erwählt hat dazu, dass ihnen alles zum Besten, zum ewigen Heil dient. Jubeln sollen wir auch darüber, dass der Herr Gerechtigkeit und Recht liebt. Warum ist das ein Grund zum Jubeln, dass der Herr Gerechtigkeit und Recht liebt? Weil diese seine Gerechtigkeit uns zugute kommt. Ebenso wie er die Schöpfung zu unserem Gunsten erhält und lenkt, so lässt er auch seine Gerechtigkeit und sein gerechtes Gericht bestehen bleiben in der Welt, in der ganzen Welt. In einer Welt voll Ungerechtigkeit, in der lauter gefallene Menschen leben, die das Gute nicht mehr suchen wollen und nicht suchen können, da hält der Herr das Böse so weit zurück, dass es seinem Volk nicht schaden kann. Und er lässt es uns sogar zum Guten dienen. Wenn wir mit Augen in die Welt schauen, mit solchen Augen, die der Geist uns geöffnet hat für die geistliche Wirklichkeit, dann erkennen wir, dass die Erde voll ist von der Gnade des Herrn. Manche Übersetzungen schreiben hier Güte anstatt Gnade. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Das hebräische Wort kann wirklich mit beidem übersetzt werden. Und es bedeutet am Ende auch dasselbe. Alle Güte, die Gott uns zukommen lässt, ist Gnade. Weil niemand, weder wir als sein Volk, noch die Menschen, die nicht glauben, niemand hätte etwas Gutes von ihm verdient. Die ganze Menschheit ist von Natur aus Gott abgewandt. Das ist unser natürlicher Zustand. Wir sind von Gott abgewandt. Niemand sucht ihn. Niemand möchte ihm wirklich gefallen und seine Gebote halten von Herzen. Und zur Rettung seines Volkes hat er Christus gesandt. Für uns ist seine Gnade zuerst darin sichtbar, dass er uns den Retter gesandt hat. Aber auch die ganze Welt, auch die nichtgläubigen Menschen erfahren seine Güte. Er schenkt allen Sonnenschein und Regen, Ernte, Gesundheit, alles Schöne in der Welt, das schenkt er allen Menschen. Alle haben daran Anteil, an der Schönheit der Natur, der Schöpfung und an all dem Guten, das es gibt. Und darum, wenn wir als sein Volk zusammenkommen, dann ist es richtig, es ist angebracht, oder wie es hier im Text heißt, es ziemt sich, dass wir die Güte und Gnade des Herrn erkennen und darüber jubeln und Loblieder singen. Vielleicht mögen wir nicht immer Loblieder singen über den momentanen Verlauf unseres persönlichen Lebens. Das kann sein. Aber Gottes Charakter und seine Werke sind immer gut. Die sind nicht der Veränderung unterworfen wie unser Leben. Gottes Charakter und seine Werke sind immer nur gut. Und darum ist es unsere richtige Antwort, immer Jubel und Lobpreis zu bringen. Und es geht noch weiter. Unser Lob Gottes fließt sozusagen über den Rand der Gemeinde hinaus. Wir wollen nicht nur für uns selbst seine Güte und Herrlichkeit erkennen, sondern wir wünschen, dass sie in der ganzen Welt erkannt werden. Ich teile die Sicht von John Piper, der gesagt hat, dass unsere Motivation für Mission und Evangelisation soll sein, dass mehr Menschen Gott loben. Das ist die Motivation für Mission. Dass mehr Menschen am Ende Gott loben und preisen. Wir beten ja, dein Reich komme. Und das heißt dann auch, dass wir uns wünschen, dass möglichst viele Menschen in dieses Königreich gesammelt werden. Und deshalb rufen wir der Welt zu, mit dem Psalm, so wie es im Vers 8 heißt, es fürchte den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Und wir geben den Menschen auch Gründe dafür. So wie zum Beispiel Vers 9, da nennt er noch einmal seine unumschränkte Macht. Er spricht und es geschieht. Darum fürchtet den Herrn, ihr Menschen der ganzen Welt. Alles, was Gott will und gebietet, wird geschehen. Da heißt es, den Ratschluss der Nationen macht er zunichte. Und damit sind alle Pläne und Gedanken derer gemeint, die sich gegen Gottes Willen stellen. diese Pläne und Gedanken wird Gott zunichte machen. Der Stolz derer, die sich selbst und ihre Wege mehr lieben als Gott, er wird vereitelt werden. Dagegen wird Gottes Wille und sein Ratschluss, seine Pläne, werden bestehen über alle Generationen und Zeitalter. Wenn wir in die Welt schauen und sehen, wie von ganzen Nationen, wie auch in unserem Land die Gebote und Ordnungen Gottes auf dem demokratischen Weg umgekehrt werden, da könnten wir verzweifeln, oder nicht? Und wir könnten denken, die Pläne der Gottlosen gelingen und sie haben die Oberhand. Aber das ist höchstens vorübergehend der Fall. Es wird nicht so bleiben. Der Herr lässt dem Falschen und dem Bösen für eine Zeit lang freien Lauf, nur um dann, wenn seine Zeit gekommen ist, sein Gericht über seine Gegner und seine Hasser zu bringen. Und darum rufen wir ihnen zu, die ganze Welt soll sich vor dem Herrn scheuen. Lasst euch warnen, kehrt um von euren falschen Wegen, denn sie haben keinen Bestand. Wir müssen ihnen sagen, der Herr sieht alle Menschen. Er sieht nicht nur von außen an sie heran, sondern er sieht in ihre Herzen. Er hat ja diese Herzen gemacht. Er sieht da hinein. Er sieht die Gedanken, er sieht die Motive, er sieht die Pläne, die sie gemacht haben. In Psalm 10, Vers 11 heißt es, der Gottlose spricht in seinem Herzen, Gott hat vergessen, hat verborgen sein Angesicht, ewig sieht er nicht. Oder Psalm 94, Vers 7, sie sagen, Jahwe sieht es nicht, der Gott Jakob merkt es nicht. So denken sie. Sie denken, sie könnten sich selbst eine schöne neue Welt schaffen. Sie müssten nur noch ein paar Probleme in den Griff kriegen. Sie organisieren Koalitionen, Gipfeltreffen, wirtschaftliche Vereinigungen, politische Vereinigungen, neue Gesetze für Energiegewinnung oder Abfallentsorgung, soziale und psychologische Einrichtungen und so weiter. Damit denken sie, wir bekommen das in den Griff. Wir schaffen das. Und anstatt, dass die Welt ein besserer Ort wird, nehmen die Probleme auf der Welt überhand, oder nicht? Aber die Menschen scheinen nicht aufzuhören, an sich selbst und an die Machbarkeit ihrer Pläne zu glauben. Der Herr sieht das und sagt im Psalm, der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Die Mittel, die Menschen für hilfreich halten, auf die sie ihre Hoffnung setzen, nachdem sie die Wege des Herrn abgelehnt und verlassen haben. Diese Mittel können sie nicht retten. Und zwar, weil die Rettung nicht darin besteht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das rettet uns nicht. Die Welt als Ort wird immer schadhaft und bedrohlich und unsicher bleiben. Eben weil sündige Menschen darauf leben und ihre Pläne ausführen wollen. Solange bis der Herr wiederkommt und alles wiederherstellt, wird diese Welt ein schadhafter und bedrohlicher und unsicherer Ort bleiben. Aber dann, wenn er wiederkommt und alles wiederherstellt, dann werden seine Pläne zustande kommen. Wenn er die Welt neu schafft und zu einem guten Ort macht, an dem die wohnen werden, die gerettet sind und als sein Volk gesammelt wurden. Und darauf besinnen sich die Gerechten. Und darum jubeln sie und loben Gott. Und sie können sagen mit Vers 12, glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Glücklich ist dieses Volk. Weiter oben heißt es, dass der Herr auf die Menschen schaut, die in ihren Herzen auf ihre eigenen Pläne vertrauen. Er sieht sie. In Vers 18 heißt es wieder, dass er herabschaut. Und diesmal, dass er auf die schaut, die auf ihn fürchten und auf seine Gnade hoffen. Auf ihnen ruht sein Auge, das heißt, auf sie schaut er mit Wohlwollen. Und es heißt, dass sein Auge auf ihnen ruht, um ihre Seele vom Tod zu retten. Das ist der Tod, den die Menschen fürchten sollen. Den Tod der Seele. Nicht den Tod durch Kriege, den Tod durch Umweltverschmutzung oder den Tod durch Klimaerwärmung. Auf irgendeine Weise werden wir alle sterben. Und danach kommt das Gericht des gerechten Gottes. Dort wird es um das Leben der Seele gehen, bei diesem Gericht. Es wird sein, wie durch den Propheten Daniel zum Beispiel gesagt ist, die vielen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Diejenigen, die auf die Gnade des Herrn vertrauen, deren Seele wird er vom Tod erretten, von dieser ewigen Schande und Abscheu. Und sie werden das ewige Leben geschenkt bekommen. Und diese Gnade des Herrn finden wir in Jesus Christus, dem Gottessohn, der Mensch wurde, um die Strafe für unsere Gottlosigkeit zu tragen und an unserer Stelle ein gerechtes Leben zu führen. Für uns. Er hat für uns das ewige Leben verdient, das wir verwirkt haben. Er ist unsere Hoffnung in dieser Welt, in der alles drunter und drüber geht. In diesem Leben, das wir uns auch selbst immer wieder so schwer machen, durch unsere sündigen Motive und falschen Pläne und Wege. Da ist er unsere Hoffnung. Und deshalb sagen wir mit dem Psalm, Vers 20, unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Und die Frucht dieses Wartens, dieses Vertrauens, ist Freude. Freude, die nicht abhängig ist von den Umständen. Vers 21, denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Und das ist unser Grund zum Jubeln und Lobsingen, wozu wir am Anfang des Psalms aufgefordert werden. Wenn der Psalmist sagt, jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen, ziemt Lobgesang, dann sagt er eigentlich, denkt nach über den wunderbaren Gott, der euch als sein Volk berufen hat. Denkt nach über das wunderbare Heil, das er euch aus lauter Güte und Gnade geschenkt hat. Und dann tut, was die einzig richtige Antwort darauf ist. Jubelt und lobpreist den Herrn. Damit werdet ihr Holz ins Feuer werfen, dass das Feuer der Liebe zu Gott noch mehr anheizt und erhält. Und das ist das Zentrum des Christenlebens. Auf diese Weise bleiben wir in dieser verrückten Welt standhaft im Glauben. Und auf diese Weise kennen wir Freude inmitten von allem Bedrohlichen. Und darum lieben wir unseren Gott. Amen.